Ja, Katja, du hast schon ein bisschen erzählt von der Schwierigkeit, zu seinem Herrn manchmal zu stehen, zum Glauben zu stehen, zu dem zu stehen, an was wir glauben. Und dass es gar nicht so einfach ist, das Bekenntnis abzulegen oder zu sagen, ich sehe etwas anders. Gerade dann, wenn alle anderen gegen einen sind. Ja, vielleicht kann das dieses letzte Lied, die Ewigkeit ist mein Zuhause, da ja auch so ein bisschen weiterhelfen oder auch helfen, das dann doch mutig zu sein und auch wenn es Gefahren gibt, mutig zu seinem Herrn zu stehen, zu seinem Glauben zu stehen. Vielleicht kann sich der ein und andere ja noch an die erste oder zweite Predigt von mir über den Propheten Jeremia erinnern. Das ist schon ein paar Wochen her und die ging um Kapitel 1. Und da lese ich euch zwei Verse draus vor, nämlich den Vers 18 und den Vers 19. Und ich, siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, sowohl gegen die Könige von Juda als auch seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Ja, das ist eine ganz, ganz großartige Zusage, eine Verheißung, die dieser junge Jeremia bekommen hat. Er war ja ein ganz junger Kerl. Wie jung weiß man nicht so richtig, man kann es nur so abschätzen, dass es irgendwie so ein Jugendalter, vielleicht sogar nur Teenageralter gewesen ist, wie alt er gerade so war, als er diese Zusage bekommen hat. Er war jung, er war unerfahren und er hatte eigentlich gar keine Lust, Prophet zu sein. Er hätte sich lieber eine andere Karriere vorgestellt, denn die Karriere als eines Priesters, denn er war aus priesterlichem Geschlecht, das wäre eigentlich eine bessere gewesen, eine abgesicherte Karriere, eine ganz sichere und eine angesehene Karriere, die eines Propheten nicht unbedingt. In unserem Kapitel, um das es heute geht, das ist das Kapitel 26. Da werden wir über die, oder werde ich euch über die Erfüllung dieser Verheißung, die der Jeremia in Kapitel 1, Vers 18 und 19 bekommen hat, erzählen. Da werden wir das sehen, wie steht es hier, eine befestigte Stadt, eine eiserne Säule, eine eherne Mauer geworden ist. Das heißt, es steht fest. Gegen die Könige, gegen die Obersten, gegen die Priester, gegen das ganze Volk steht er fest. Dieser junge Mann, er steht fest. Warum? Weil Gott mit ihm ist. Weil Gott ihm die Zusage gegeben hat. Weil Gott ihm diese Verheißung gegeben hat. Und wenn Gott etwas zusagt, dann kann man sich darauf verlassen. Das galt damals beim Propheten Jeremia, das galt zur Zeit Jesu und das gilt auch heute. Das gilt in deinem Leben, das gilt in meinem Leben. Wenn Gott uns etwas zusagt, dann können wir uns ja darauf verlassen. Nicht, dann sollen wir uns ja darauf verlassen, ja, das auch, aber das Sollen hört sich so druckmäßig an. Nein, wir dürfen, wir können uns darauf verlassen. Und es stärkt uns, wenn wir uns darauf verlassen. Denn wir gehen ganz anders durch diese Welt. Wir gehen ganz anders durch die Zeit, durch unser Leben. Wir gehen nicht gebückt, wir gehen nicht gebeugt, mit einer schweren Last, die wir nicht tragen können. Nein, wir gehen aufrecht. Ein Christ geht auch aufrecht. Warum? Weil er die Verheißungen Gottes hat. Verheißungen zu kennen ist etwas sehr Gutes. Es gab mal im 19. Jahrhundert einen großartigen Prediger, der hieß Spurgeon. Den nannte man den König der Prediger. Hat in London gepredigt und für ihn wurde extra ein Haus gebaut, damit genug Leute drin Platz finden können, weil so viele Leute ihn hören wollten. Sonntag für Sonntag kamen 6.000 Menschen zusammen, manchmal mehrmals am Tag. Also 6.000 Personen fasste dieses Haus, das nannte man das Tabernakel. Und dieser Spurgeon hat ein kleines Buch geschrieben, ein kleines Andachtsbuch. Und das heißt, wie heißt es? Kleinöd, Ode göttlicher Verheißungen. Ein sehr schönes Buch. Das ist nur so ein kleines, ich habe das in so einer kleinen Ausgabe. Für jeden Tag eine Verheißung und 3, 4 Sätze, ganz, ganz kurze Auslegung. Und das ist sehr schön, eine Verheißung aus dem Alten Testament, eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Und man kann die wunderbar auswendig lernen. Wir müssen diese Verheißungen kennen, damit sie uns stärken. Wir müssen das Wort Gottes kennen, wir müssen Gott kennen. Wir müssen seinen Willen für unser Leben kennen. Und dann wird es uns auch stärken. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir das immer wieder uns darin vertiefen. Oder wenn es so dieses kleine Andachtsbuch ist, oder wenn es die Losungen sind. Und gut ist es, wenn man die auswendig lernt. Ich war nie gut im Auswendiglernen. In der Schule musste ich nie auswendig lernen. Meine Eltern haben da auch nie drauf geguckt. Nachher dann in der Bibelschule mussten wir auswendig lernen. Das tat mir sehr, hat mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich musste etwa 600 Bibelverse auswendig lernen in der Zeit. Und ich lebe da noch heute von, auch wenn ich es nicht mehr alle wortwörtlich kenne. Aber ich lebe da noch heute von. Und das ist was Gutes. Dann fällt einem wieder was ein, eine Verheißung, eine Zusage Gottes für mein Leben oder was ich auf mich beziehe. Und so wünsche ich euch das auch. Lernen wir das. Verheißungen zu kennen, drauf zu hören, an sich ranzulassen und dann letztendlich auch in das Leben rein zu integrieren. Bevor ich weitermache, möchte ich nochmal mit unserem Herrn reden. Lieber Vater im Himmel, hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass du den Jeremia so gesegnet hast, dass du ihn zu einer starken Mauer, einer befestigten Stadt, einer eisernen Säule gemacht hast, dass er stehen konnte, dass er bei dir geblieben ist, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und lieber Herr, wir wünschen uns das auch für unser Leben, dass wir so eine befestigte Stadt sind, dass wir feststehen auf deinen Verheißungen. Bitte helf du uns dabei. Und bitte helf du mir, wenn ich dein Wort versuche auszulegen, dass es uns eine Kraft gibt, dass es unser Glaubensleben ein wenig weiter stärkt, und dass wir wachsen können in dir. Darum wollen wir dich bitten. Wir sind offen, dass du zu uns redest. Amen. Ja, vor 500 Jahren war ein gewaltiges Ereignis, war nämlich die Reformation. 517, ihr wisst das, ein Thesenanschlag. Martin Luther schlägt in Wittenberg an der Schlosskirche da seine 95 Thesen an. Man nennt das so den Anfang der Reformation. Reformation, ausgehend von Deutschland. Aber nicht nur von Deutschland. Auch aus der Schweiz. Es brach überall auf, hauptsächlich in Deutschland, in Wittenberg, da hinten, Erfurt, diese ganze Ecke, den heutigen neuen Bundesländern. Und in der Schweiz brach es gleichzeitig auf. Auf der einen Seite war es Zwingli in der Schweiz, und in Deutschland war es Luther hauptsächlich, aber nicht nur. Es gab eine ganze Reihe, die aufgewacht sind. Und nicht nur diese zwei großen Reformatoren und dann noch eine ganze Reihe daneben her, sondern auch die Täuferbewegung ist schon im 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden. Also die Täuferbewegung, auf die wir uns letztendlich auch gedanklich zurückverfolgen, die Baptisten zurückverfolgen, die Mennoniten zurückverfolgen und so weiter. Auch die brachen Anfang des 16. Jahrhunderts auf und auch interessanterweise gerade wieder in der Alpenregion da unten. Und eine wichtige Sache, die aufgebrochen ist, war der Humanismus. Aber auch wieder genährt und entsprungen aus dem Lesen der Heiligen Schrift. Die Zeit war einfach reif für einen Aufbruch, für einen Neuanfang. Die damalige Kirche, also wenigstens hier im Westen würde man sagen, nicht im Osten war die orthodoxe Kirche, aber hier im Westen war die römisch-katholische Kirche vorherrschen. Und die römisch-katholische Kirche hatte im Laufe der Jahrhunderte immer mehr eine unheilige Allianz eingegangen. Nämlich die Allianz von Welt und Geistlichkeit, und Kirche und Staat. Und der Oberste von allen, das war immer der Papst. Der Papst hat die Bischöfe nicht nur eingesetzt, der Papst hat auch die Könige eingesetzt. Und immer dann, wenn so etwas passiert, wenn sich so Macht so konzentriert, dann passiert es auch, dass auf kurz oder lang Unrecht geschieht. Das ist fast zwangsläufig so. Man hat sich sehr wohl der Bibel verpflichtet gefühlt. Im Alten Testament und natürlich im Neuen Testament. Aber hinzu kamen noch andere Dinge, denen man sich verpflichtet gefühlt hat. Als wichtigstes war da erstmal die Tradition. Die Kirchenväter. Und die Lehren der Kirchenväter. Was dazugekommen ist, das waren verschiedene Dogmen, die aufgestellt worden sind, besonders im Mittelalter, aber auch schon in der alten Kirche, die hochgehalten worden sind. Und die ganzen Kirchenväter überhaupt, die wurden zum Teil höher angesehen, als das, was in der Bibel stand. Und Reichtum und damit Macht und Angst, die Macht dann auch zu verlieren. Dagegen hat man aufbegehrt, weil man gemerkt hat, da stimmt etwas nicht. Und das hat Gott so geführt, dass manche Menschen aufgestanden sind und das gemerkt haben. Reformation. Aber Reformation hält niemals ewig. Schon nach wenigen Jahrzehnten war die evangelische Kirche erstarrt. Schon mit ausgehendem Leben von Martin Luther war die lutherische Kirche schon erstarrt. Und wieder ein neuer Aufbruch musste kommen. Im nächsten Jahrhundert dann der Pietismus und auch der erstarrte und wieder ein neuer Aufbruch. Ist das immer das Gleiche? Aufbruch folgt und dann kommt irgendwann eine Erstarrung, wo man sich nur noch in seinen Dogmen, in seiner Geschichte sonnt und einfach nur noch das hochhält und nicht den Glauben an sich lebt. Nicht das, was wirklich im Gottes Wort steht, in seinem eigenen Leben umsetzt. Glaube wird eben nicht vererbt. Und ich weiß nicht, von wem dieser Ausspruch stammt, aber er ist ja richtig. Gott, ich meine, es wäre ja, dieser Willem Busch gewesen, dieser Pastor Willem Busch. Ich meine, von ihm wäre das, Gott hat nur Kinder. Gott hat keine Enkel. Glaube wird niemals vererbt. Man kann sich so viel Mühe geben, wie man will. Glaube wird nicht vererbt. Gott hat nur Kinder und jeder muss sich und jeder steht ganz alleine für sich vor Gott und muss sagen, ja, Gott, du überwältigst mich mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort, mit deiner Geschichte und ich stehe still und ich kann es nicht fassen und ich möchte einfach mein Leben mit dir leben. Bitte helf mir dabei. Jeder steht alleine für sich da. Keiner kann es weiter vererben. Das geht nicht. Im Alten Testament gab es auch eine große Reformation. Eine Reformation mit vielen Folgen. Und das war die Zeit unter König Josia. Josia war ein König, der ist mit 8 Jahren gekrönt worden. Ein Kind. Nach einigen Jahren, es war 622 gewesen, da hat man den Tempel aufgeräumt und die Priester, als sie da irgendwo überall alles Mögliche ausgebessert haben, da haben sie zufälligerweise, in Anführungszeichen natürlich, das Gesetz gefunden. Das Buch des Gesetzes, die Bücher Mose gefunden. Die waren verschollen gewesen. Sie lesen, sie sind begeistert, bringen die zum König Josia. Der ist begeistert. Er fällt vor Gott nieder, er bekennt seine Schuld. Herr, wir haben falsch gelebt. Und eine Reformation bricht an. Wunderbar. Durch das Lesen des Wortes Gottes, also des Gesetzes damals, passierte diese Reformation. Also ähnlich die Reformation, wie wir sie heute aus dem 16. Jahrhundert und hauptsächlich Martin Luther so kennen. Das Lesen des Wortes Gottes war ja bei Martin Luther das. Man hat gelesen und sich mal gefragt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und dann liest er im Römerbrief, er liest im Galaterbrief und ihm fällt das wie Schuppen von den Augen. Er wird von Gott angegriffen, also ergriffen, angerührt, so. ergriffen. Sein Wort ergreift ihn. Und Reformation geschieht. Damals bei Josia im Tempel, es gab ja Priester. Es gab Theologen, Schriftgelehrte. Aber sie hatten nicht das Gesetz und sie haben auch nicht danach gefragt. Sie haben sich nicht dran, haben das gar nicht aufbewahrt. Ihnen wurde es irgendwann mal, sie haben es irgendwann mal in die Ecke gelegt, würde man sagen. So stelle ich mir das vor. Irgendwann hat man dann gedacht, ja Gott, das ist mir zu, komm, legen wir es mal in die Ecke, wir machen mal unseren Gottesdienst weiter und gut ist. Sie kannten das. Und so kamen im Laufe der weitergehenden Jahre immer weitere Dinge dazu. Wie damals in der katholischen Kirche. Es kamen jetzt andere Kulte dazu. Heiligtümer wurden in Israel aufgebaut. Der Baal wurde angebetet und so weiter. Wahrsager wurden gehört. Selbst im Tempel wurden Wahrsager gehört. Wo es doch im Gesetz steht, das ist ein Gräuel dem Herrn. Prostitution wurde nicht nur geduldet, es wurde sogar im Tempel geduldet und gefördert. Es kam das eine und andere dazu, aber wenn man das nicht weiß, wenn man nicht weiß, was richtig ist, dann ist das eben so. Dann ist das normal. Bis Gott irgendwie was jemanden erweckt und er hat eben in dieser Zeit jemanden erweckt und das war dieser Josia, der durch das Lesen dann gemerkt hat und er war offen für Gott, hier läuft etwas ganz Verkehrtes. Die Priester und die Theologen, die Fürsten, die das Volk führen sollten, ich hatte es ja schon in Kapitel 23 gehabt, haben zuerst an sich selber gedacht, an ihren Geldbeutel, haben sich selber die Taschen voll gemacht. Sie haben gedacht, an ihre Macht, an ihren Machterhalt gedacht, an ihren Einfluss, den sie hatten. Das war ihnen wichtig, nichts anderes. Ihr Wohlstand und vielleicht auch ihr Ansehen. Reformation unter König Josia. Also könnte man Josia vielleicht sogar als den Luther des Alten Testamentes bezeichnen. Nach Josia, er ist auch gestorben, das kann man nachlesen irgendwo, ich weiß es nicht ganz genau, irgendwo im zweiten Buch der Chronik, irgendwo am Ende, ist er gestorben und da kam sein Sohn wurde König, aber der hatte nur 3 Jahre, Joahas hieß der, da war nur 3 Monate, war er König. Danach kam ein anderer König, wieder ein Sohn, Josias. Und wie ich vorhin gesagt habe, Gott hat keine Enkel, jeder muss sich neu entscheiden. Es wird nicht weiter vererbt. Von diesem König, Joachim, wird gesagt, dass keiner so schlecht war wie er. Von ihm schreibt der große jüdische Geschichtsschreiber Josephus, dass er ein Übeltäter war, weder fromm noch Menschen gegenüber gerecht. Das Land Juda, es musste an den ägyptischen Pharao Tribut zahlen. Sie hatten einen Krieg verloren. Und der Pharao war wütend. Und er hat gesagt, diese Juden, die werden ausgenommen. Pharao Necho, so hieß der. Sie mussten Tribut zahlen. Das Land lag am Boden, finanziell am Boden, wirtschaftlich am Boden. Es war nichts mehr. Aller Reichtum, alles musste abgegeben werden. Alles, es ging nur noch bergab. Und in dieser Zeit, König Joachim baut sich einen pompösen Palast. In Kapitel 22 kann man das wunderbar nachlesen. Mit großen Räumen, wunderbar ausgemalt, alles mit Teakholz, nicht Teakholz, also Zedernholz vertäfelt. Wunderschön, Pomp um Pomp in dieser Zeit. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und Gott klagt durch den Propheten Jeremia Joachim an und sagt ihm das. So kannst du nicht leben. So geht das nicht. Das Volk ist am Boden, hat keine Arbeit, muss alles abgeben und du lässt das Volk für dich arbeiten. Und weil du auch kein Geld hast, müssen die umsonst für dich arbeiten. Wofür? Damit du schön in deinem Reichtum sitzen kannst. Das geht nicht. So wird es angeprangert. Jeremia prangert das ganz vehement an. Und wenn jemand, der Macht hat, angeprangert wird, dann ist das auch wieder etwas ganz Normales. Das sieht man immer in der Geschichte. Das sieht man bis heute in der Geschichte. Wenn jemand, an der Macht ist, angeprangert wird, wenn jemanden, die Finger auf die Wunde gelegt werden, was nicht so schön ist, dann werden die Machthaber sehr unangenehm. Und so wollte Joachim auch diesen Jeremia gerne umbringen. Es wiederholt sich eigentlich immer wieder. Auf Propheten, auf Mahner, auf Menschen, die auf Ungerechtigkeit hinweisen, da wird nicht gehört und wird schon gar nicht gerne gehört. Entweder werden sie gerade getötet, damals, so wie es ging, oder etwas humaner, sie werden ins Gefängnis geworfen. Man könnte auch sagen, noch humaner, ihr wird einfach die Plattform weggenommen. Die dürfen einfach nichts mehr sagen, die können nichts mehr sagen. Neuzeitlich gab es sowas mal wie eine Bücherverbrennung. Diese Schriften durften nicht gelesen werden. Und wer sowas an sich genommen hat, wer so ein Buch von einem Juden geschrieben hatte, der musste mit den Konsequenzen eben auch rechnen. Einfach eliminiert, einfach wegradiert, ausradieren. Andere Meinungen gar nicht mehr hören. Die wollen wir nicht. Machthaber machen so etwas. Unangenehmes wird wegradiert. In der katholischen Kirche gab es mal einen Index. Ein Index, da standen Bücher drin, die nicht gelesen werden durften. Die Kirche. Zum Glück hat die Kirche das ja mal irgendwann eingesehen, dass das so nicht geht. Aber es hat Jahrhunderte und viele, viele Jahrhunderte gedauert, bis sie das mal eingesehen hat. Und wer weiß, vielleicht macht sie das ja immer noch und machen wir das vielleicht auch immer noch. Dieses und jenes darf nicht gehört werden. Oder eine andere Möglichkeit ist die Möglichkeit der Zensur. Etwas subtiler, um jemanden mundtot zu machen, ist die Diffamierung. Jemanden einfach in eine Schublade zu stecken. Jemand sagt etwas, was mir nicht passt, also ist das ein Idiot. Oder ist das ein Nazi oder ein Rechter oder was der Geier auch. Ein Linker, ein Kommunist, wie auch immer. Wo man gerade wohnt und in welcher Zeit man gerade ist, gibt es immer wieder diese Schubladen, in die Menschen, die etwas Unangenehmes sagen, reingesteckt werden. Oder man will den anderen ganz bewusst falsch verstehen. Man versteht ihn einfach falsch. Oder man macht sich über ihn lustig und muss nur mal sagen, du glaubst daran, dass Gott die Welt gemacht hat. Diese schöne Welt. Dass du nicht glaubst, dass das alles durch Zufall entstanden ist. Sag das mal jemandem. In der Schule ist das ganz schlimm. Wenn du dahinter stehst, dann kriegst du gerade eine 5. Hast du vielleicht schon zu erzogen, etwas zu sagen, was du eigentlich vielleicht gar nicht glaubst. Und du wirst dich lustig gemacht, das ist doch was für Kinder. Das ist doch eine Kindergeschichte, ist das doch. Das ist eine Geschichte für alte Omis, die in die Kirche gehen oder so. Die sowieso ein bisschen tatterig sind und nicht mehr so richtig nachdenken können. Man wird sich lustig drüber machen. Ganz üble Sache, um nicht irgendwie eine Meinung an sich ranzulassen. Es ist immer schön, sich über einen anderen lustig zu machen. Oder, das Letzte, was ich jetzt noch habe, eine bewusste Intrige. Jemanden eine Falle zu stellen, in die er reintappt. Das ist ganz besonders oft bei Jesus so gewesen. Denn Jesus hat unangenehme Sachen gesagt und sie hatten immer versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Zum Beispiel die Geschichte von der Sünderin. von der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Dann bringen sie die Frau zu Jesus und sagen, die wollen ihn einfach nur reinlegen, die wollen ihn einfach nur eine Falle stellen. Und gucken, wie reagiert er jetzt? Hält er sich an das Gesetz? Oder ist er barmherzig? Wie? So kriegen wir ihn. Das passiert mehrmals. Jesus hat es ja dann anders gelöst. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Wo er dann sagt, ja, er sagt das mal gar nicht, sondern er sagt, okay. Wer ohne Schuld ist, wer keine Schuld hat, der nimmt den ersten Stein und der steinigt diese Frau. Der wirft. Und die Ältesten vom Ältesten anfangen, haben gemerkt, hey, ich kann den Stein nicht werfen, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, 60, 70, 80 Jahre alt, ich habe schon so viel aufgeladen in meinem, ich kann keinen Stein. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Erste. Und der geht. Und der Nächste geht und der Nächste, bis keiner mehr übrig bleibt. Und Jesus sagt, wo sind sie? Im Gesetz ist es ja. Gesetz bist du schon, aber ich bin dir gnädig. Gott ist dir gnädig. Und das ist gut. Jesus hat das, wie gesagt, oft erlebt. Ja, die Propheten im Alten Testament, Jeremia, also ich predige zwar eigentlich jetzt über Jeremia 26, ich lese da aber gar nicht viel draus vor. Das ist so eine Sache, die müsst ihr zu Hause mal nachlesen. Weil es dauert einfach zu lange, das alles zu lesen. Die Propheten im Alten Testament waren unliebsame Menschen. Die haben immer wieder Dinge gesagt, die nicht gepasst haben. Sie haben immer wieder gepredigt und geredet gegen die Weltlichkeit und gegen die Geistlichkeit. Auch das Neue Testament redet öfters davon, dass die Propheten kein leichtes Leben hatten. Zum Teil mussten sie ihr Leben auch oder mussten mit ihrem Leben sogar bezahlen. Es gibt ein großartiges Kapitel, das ist das Kapitel 11 im Hebräerbrief. Und da steht von vielen Menschen, die geglaubt haben. Abraham und Isaac und wie sie alle heißen, die ganz Großen. Da wird erzählt davon, wie sie ihren Glauben gelebt haben. Und man hält sich oft an diesen großen Leuten fest. Aber am Ende des Kapitels stehen auch noch ein paar Sätze. Und da steht dann, und viele, viele wurden bedrängt und viele wurden ins Gefängnis geworfen und viele mussten ihr Leben lassen. Es ist nicht immer nur einfach, auch als gläubiger Mensch durch die Welt zu gehen. Ist nicht immer einfach. Und nur weil ich mal stark bin und wirklich frei bekenne, heißt das nicht, dass es alles gut geht. Wir sehen das ja immer, wenn wir ersten Mittwochabend dann immer Geschichten hören. Was heißt Geschichten? Also Berichte hören aus der verfolgten Christenheit. Und wir dürfen dafür beten, dass es nicht immer einfach ist. Nein, es ist nicht immer einfach. Eine Stelle möchte ich euch vorlesen, aber die habe ich aus Matthäus Evangelium, Kapitel 23. Und ich lese ab Vers 29. Und da redet Jesus, das ist kurz vor seinem Tod, redet Jesus nochmal gegen die Pharisäer und gegen die Schriftgelehrten. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten. Also, sie machen das noch alles schön. Und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr, welche nur das Maß eurer Väter und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll, Schlangen, Otternbrut. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln. Und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Das ist ganz am Ende des Alten Testamentes geschichtlich. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das ist die eigentliche Anklage. Ich habe sie gesandt und sie haben geredet, und ich wollte doch gerne wie eine Henne, wie eine Glucke ihre Küken bewahrt, aber ihr habt nicht gewollt. Und das ist immer das, was es im Alten Testament auch bei den Propheten immer geht. Und sie kriegen die Aufforderung, bekehrt euch. Und dann kommt ja nachher das Gericht, aber warum? Weil sie nicht gewollt haben. Weil das Herz eben nicht bei Gott gewesen ist. Jeremia predigt. Jeremia predigt, und es gibt eine große sogenannte Tempelrede. Das ist Kapitel 7. Im Buch des Propheten Jeremia. Die ist ziemlich lang. Könnt ihr auch mal zu Hause lesen. Und dann ist alles mögliche andere, und dann kommt Kapitel 26. Und das ist im Prinzip nochmal das Gleiche, so kurz gefasst oder so ein Extrakt davon, könnte man sagen. Denn da in Kapitel 26 geht es eigentlich mehr darum, was geschehen ist aus dieser Rede. Und diese Rede ist ja immer wieder die gleiche. Bekehrt euch zu Gott. Bekehrt euch zu Gott. Jeremia, Kapitel 26, Vers 2. So spricht der Herr. Tritt, also sagt er zu Jeremia, tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Hause des Herrn anzubeten. Rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Lass kein Wort weg. Sie sollen es alle hören. Geh in das Tor, da wo sie alle kommen. Aus allen Städten von Juda kommen sie. Kommen, nehmen sich frei und mal einen Gottesdienst feiern. Und sie alle sollen es hören, nicht nur die Obersten, alle. Für alle gilt das, denn alle sind sie irgendwie abgewichen. Gott redet in diesen Gottesdienst rein. Man sieht das öfters im Alten Testament, Verse wie, ich kann euren Gottesdienst nicht mehr, ich möchte ihn nicht, ich möchte eure Brandopfer nicht, ich möchte euren Gesang nicht haben. Mir schallt das in den Ohren, mir quietscht das in den Ohren, auf heutigen Deutsch. Ich möchte das nicht. Was? Du möchtest keinen Gesang? Kein Lobpreis? Du möchtest keine Opfer? Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das nur dann, wenn euer Leben wirklich geheiligt ist. Wenn ihr mir nachfolgt, wenn mein Wort eures Fußes Leuchte ist. Wenn ihr euch danach ausrichtet, wenn euch das eine Kraft gibt, wenn ich euch Kraft gebe. Leeren Gesang, den brauche ich nicht, den will ich nicht. Das ist leeres Getröte ist das. Nein, ich will euer Herz haben. Wenn ihr ein gläubiges Herz habt, dann dürft ihr mir gerne singen. Dann will ich das auch gerne hören. Ansonsten will ich das nicht, ist das ein Gekreische. Gott möchte, dass seine Leute sich an seinen Worten orientieren. Auf Gottes Wort hören und dann das Leben im Leben anwenden, sich daran orientieren, sein Leben ändern. Sie sind gekommen aus allen Städten, haben ihr Zuhause verlassen, wohnen jetzt vielleicht in irgendwelchen einfachen Herbergen, aber Gott achtet da nicht drauf. Gott ist das egal. Er möchte eine Lebensveränderung. Er möchte, dass das letztendlich, dass es aus dem Herzen herauskommt, aus dem Leben herauskommt. Und später in Kapitel 31 im Jeremia heißt es dann, ich werde einen neuen Bund auf ihr Herz geschrieben. Darum geht es. Priester und Propheten und das Volk wollten den Tod des Propheten. Also damals gab es noch andere Propheten. Also da steht alles in Kapitel 26, auch öfters. Propheten kommen, gerade im Jeremia kommen oft Propheten vor, aber es gibt solche und solche Propheten. Es gibt Propheten, die etwas gesagt haben, um Geld zu bekommen oder um Ansehen zu haben. Und es gab solche Propheten, die immer nur das gesagt haben, was der König und was die Priester so ihnen vorgegeben haben. So schön nach dem Mund reden, nur nicht angeeckt. Das sind so die aalglatten Propheten sozusagen, ne? Nur nicht aneckend. Also die gab es und es gab die Propheten, denen Gott etwas gesagt hat. Und denen Gott letztendlich nichts anderes gesagt hat, wie das, was schon in dem Gesetz, in dem Buch, in dem Bücher Mose drin steht. Bekehrt euch, ändert euer Leben. Bekehrt euch zu mir. Richtet euer Leben, eure Gedanken, alles auf mich hinaus. Das waren die richtigen Propheten. Deswegen sagte ich gerade, das sind die Priester und die Propheten, die falschen Propheten, die aalglatten Propheten. Und dann das ganze Volk wollte den Propheten Jeremia töten. Den Tod des Propheten. Und interessant, ganz ähnlich wie bei Jesus, die weltliche Gerichtsbarkeit sagte dann, halt, wir machen erstmal ein Gerichtsverfahren. So wie bei Jesus Pilatus, der dann nachher sagt, ich finde nicht so ein Rechtes. Und genauso passiert es dort auch im Jeremia 26. Er wird freigesprochen. Es kann nichts Falsches an ihm gefunden werden. Ja, alle wollten sie den Tod des Propheten. Eigentlich auch, ich habe mir noch aufgeschrieben, Kirchen und Kirchenleitungen haben sich in der Geschichte meist nie mit Ruhm bekleckert. Privilegien und Freunde aufzugeben war ihnen meist wichtiger. Lieber dem Zeitgeist der Mehrheitsmeinung mitschwimmen, als auf den Propheten zu hören. Die einzige Kirchen, wo das nicht so war, das waren und sind immer die Kirchen in der Verfolgungszeit. Denen ist das egal. Denen ist Reichtum, denen ist irgendwelche Privilegien von Gesetzeswegen, von Obrigkeitswegen. Egal. Ihnen ist nur wichtig, was ihr Herr, Jesus Christus, ihnen sagt. Das war früher so. In der Verfolgungszeit, Hugenotten zum Beispiel, das ist heute so in der verfolgten Christenheit. Ja. Ich komme zum Schluss. War die Predigt vom Jeremia schlimm? Eigentlich ja nicht. Denn das Urteil ist zwar hart, denn er sagt ja, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird Unheil kommen, dann wird Jerusalem platt gemacht, so wie Shiloh oder Silo früher, ein paar hundert Jahre vorher, platt gemacht worden ist. Das ist so, findet ihr dann in dem Text, wenn ihr das heute Nachmittag lest. Das ist da, wo die Bundeslade aufbewahrt worden ist. Und das wurde platt gemacht. Das war eine Schande. Und genauso soll es platt gemacht werden. Aber nur, wenn ihr euch nicht bekehrt. Wenn ihr euch bekehrt, bin ich gnädig. Über all die Jahrhunderte. Ich habe im letzten biblischen Unterricht, haben wir uns die ganzen Könige im Südreich angeguckt und haben gesagt, die ganzen Könige, hey, das sind ja überall, das sind alles schlechte Könige gewesen. Das ist nur mal, ab und an ist mal einer gut gewesen, haben die gesagt. Ja. Das war keine gute Zeit. Die wollten alle nichts von Gott wissen. Außer so ein paar Lichtgestalten wie so ein Josia und Hiskia noch und so. Ein paar Einzelne gab es. Und die meisten wollten von Gott nichts wissen. Und dieses Gott will gnädig sein, das sagt Jeremia, oder damit Gott eigentlich dem schlimmsten König Israel oder Judas überhaupt, Jojakim. Gott ist dem Schlimmsten gnädig, wenn er sich zu ihm bekehrt. Man kann noch so ein großes Arschloch sein, so ein schlimmer Mensch sein. Gott wird dir gnädig sein. Du kannst einen Menschen umgebracht haben. Gott wird dir gnädig sein. Wir sehen das am Schächer am Kreuz. Das waren Übeltäter, sagt es, Luther übersetzt das so. Das waren wahrscheinlich Terroristen gewesen, die Menschen umgebracht haben. Gott ist gnädig. Gott vergibt. Gott ist ein liebender Gott. Gott gibt den Menschen eine neue Chance. Gott würde dem Joachim eine neue Chance, dem Volk Israel eine neue Chance geben. Gott gibt uns eine neue Chance. Das ist eine tolle Botschaft eigentlich. Die Botschaft ist nicht schlecht. Nur das Herz der Leute, das war schlecht. Die wollen nicht. Die wollen lieber ihr eigenes Ding machen. Egal, wie hoffnungslos das auch ist. Bei Gericht verteidigt Jeremia sich, dass er nur das sagt, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist eine Verteidigungsrede. Und man erkennt, das war doch schon mal. Einige Jahrzehnte vor ihm lebte ein Prophet namens Micha. Das ist der Micha, der auch ein Buch, nach dem ein Buch im Alten Testament benannt ist. Das ist der Micha auch. Und er hat genau das Gleiche. Genau das Gleiche gesagt wie Jeremia. Und Hiskia war ihm gnädig. Dann können wir doch nicht den Jeremia verurteilen. Und er hatte starke Fürsprecher gehabt. Weltliche Gericht sprach ihn frei. Nicht zuletzt, weil er einflussreiche Gönner hatte. Und am Ende heißt es dann aber, es gab auch einen anderen Propheten, der genauso gepredigt hat wie Jeremia. Genau das Gleiche. Und Gott hat ihn auch beauftragt, genauso wie Jeremia. Aber er hat sein Leben verloren. Ihm wurde nachgestellt. Intrige. Das Leben, Gott gibt uns eine Chance, Gott gibt uns ein erfülltes Leben. Und damit schließe ich, Gott gibt dir und mir ein erfülltes Leben. Wir müssen uns nur sagen, ja, okay. Ja, Jesus, ich möchte mich an dein Wort halten, was du gesagt hast damals. Das soll für mich Richtschnur sein. Und wenn andere über mich lachen, ach, dann lasse doch lachen. Das ist meine Richtschnur. Ich weiß es, du willst mich segnen. Aber ich weiß auch, es wird vielleicht nicht immer gut gehen. Und vielleicht verliere ich meinen Job, vielleicht verliere ich Freunde, vielleicht gehen Beziehungen auseinander, aber ich weiß, du bist bei mir. Und das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir diese Einstellung Gott gegenüber unserem Herrn, den wir Herrn nennen, weil er unser Herr sein möchte, unseren Herrn gegenüber haben. Es gibt noch viel, es gibt noch einiges darüber zu sagen. Ich habe den Text ja noch gar nicht gelesen gehabt. Aber soweit, ich denke, da steckt jetzt schon eine ganze Menge Tröstliches und Erbauliches drin, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass das mit uns geht und dass wir mutig sind und dass wir uns zu unserem Herrn stellen und dass wir mutig und auch gesegnet durch das Leben durchgehen. Das wünsche ich euch für diese Woche, dass euch das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle mal begleitet.